Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Spiritualität, die jüdischen Wurzeln des Christentums. Heute mit dem Thema der heilige Paulus und die Einheit von Juden und Heiden in Christus. Unsere Sendung kommt aus Israel, aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Emmaus. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. Als Titel für die heutige Sendung habe ich anlässlich des Festes der Bekehrung des heiligen Paulus eine Stelle aus dem Epheserbrief gewählt, Epheser 2, 11 bis 22, die Stelle, in der der heilige Apostel über die Einheit von Juden und Heiden in Christus spricht. Bevor wir aber über diese Stelle nachdenken werden, die nicht nur grundlegend für unser Verständnis unserer jüdischen Wurzeln ist, sondern auch für unser Verhältnis mit unserem älteren Bruder Israel heute, möchte ich etwas zur Biografie des Apostels Paulus sagen. Der Apostel Paulus ist in Tarsus geboren worden und gehörte dem Stamm Benjamin an. Er wurde am achten Tag beschnitten und als Pharisäer zur strengen Beobachtung des Gesetzes erzogen. Tarsus liegt in der heutigen Türkei. Zu Lebzeiten des Apostels war Tarsus eine bedeutende griechisch-römische Stadt, die Hauptstadt der römischen Provinz Sizilien. Tarsus hat seit 66 vor Christus zum Römischen Reich gehört, war jedoch hauptsächlich von Griechen bewohnt. Es war also eine Stadt, in der die griechische Kultur vorherrschend war. Juden sind zum Teil in Tarsus zwangsangesiedelt worden. Und zu diesen Juden, welche in Tarsus in der Diaspora, also im Exil gelebt haben, gehört auch die Familie des Apostels Paulus. Über die Mutter des Apostels ist so gut wie nichts bekannt. Sein Vater Weismann war Pharisäer und Zeltmacher. Von ihm erbt der Apostel sein Gewerbe als Zeltmacher und vor allem das römische Bürgerrecht, was dem Apostel Paulus im Laufe seines Lebens noch sehr hilfreich sein wird. Schauen wir uns ein bisschen seine Jugend an. Paulus ist wahrscheinlich um das Jahr 10 nach Christus in Tarsus geboren. Er hat von Geburt an zwei Namen. Zum einen den jüdischen Namen Saulus, der abgeleitet ist vom Namen des jüdischen Königs Saul. Zum anderen aber hat er auch einen griechisch-römischen Namen und das ist Paulus. Es ist also nicht so, dass er sich erst mit seiner Bekehrung umbenannte. Zwei Namen sind bei den Juden in der Diaspora nichts Ungewöhnliches. Die Muttersprache des Apostel Paulus ist Griechisch und Paulus geht schon sehr früh nach Jerusalem, um bei dem pharisäischen Rabbiner Gamaliel Unterricht zu erhalten. Und dort lernt Paulus Hebräisch in Wort und Schrift. Gamaliel der Erste war nicht irgendein Rabbiner, er war Mitglied des Hohen Rates und wird noch heute als einer der wichtigsten Lehrer des Talmuds verehrt. Paulus setzte sich mit größtem Eifer für die Überlieferungen der Väter ein und er wird zu einem der schrecklichsten Verfolger des neu aufkommenden Christentums. Er besteht darauf, dass auch Heiden, die sich zum Judentum bekehren, beschneiden lassen müssen, um in die Christengemeinde aufgenommen werden zu können. Um 34 oder 36 nach Christus soll er bei der Steinigung des Stephanus die Kleider der Zeugen bewacht haben. Wir lesen in Apostelgeschichte 7, 57. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Wütend verfolgt Paulus die Jünger Jesu und die Anhänger des neuen Weges, wie die Apostelgeschichte die ersten Christen nennt. Er bittet sich sogar Briefe an die Synagogen in Damaskus, um auch die Christen dort zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Auf dem Weg nach Damaskus geschieht etwas Unerwartetes. lesen wir Apostelgeschichte 9,1 bis 22. Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Als er und seine Begleiter durch die Wüste reiten und sich kurz vor der Stadt befinden, sehen plötzlich alle ein sehr helles Licht. Saulus fällt zu Boden und hört eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er antwortete, »Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.« Seine Begleiter standen sprachlos da. Also seine Begleiter haben zwar die Stimme Jesu gehört, haben aber keinen gesehen. Saulus ist von seinem Pferd gefallen und erblindet. Man führt ihn nach Damaskus. Dort wird in das Haus des Judas in der geraden Straße gebracht. Der Apostel Paulus fastet 3 Tage lang. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias, er antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Grüß Gott noch einmal in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Die Einheit von Juden und Christen in Christus. Wir haben im ersten Teil unserer Sendung über Abstammung und Jugend des heiligen Paulus gesprochen. Wir haben gesehen, dass er als einer der schrecklichsten Verfolger des aufkommenden Christentums galt. Gott hat ihn sich aber als sein Instrument erwählt, um seine Botschaft zu den Heiden zu bringen. Nach seiner Bekehrung in Damaskus bleibt Paulus noch einige Tage in der Stadt. Er beginnt aber sofort in den Synagogen das Christentum zu predigen. Der ehemalige Christenverfolger hat sehr großen Erfolg bei der Verkündigung der christlichen Botschaft und dieser Erfolg wird ihm sehr schnell zum Verhängnis. Man könnte sagen, Paulus wird vom Verfolger zum Verfolgten. Er muss aus Damaskus fliehen. In der Nacht wird er in einem Korb von der Stadtmauer heruntergelassen. Er flieht zunächst nach Jerusalem, wo er versucht, Anschluss an die Jünger Christi zu finden. Diese fürchten ihn aber sehr und glauben nicht an seine Bekehrung. Es ist Barnabas, der Paulus in die Gemeinschaft derer einführt, die Christus gefolgt sind. Barnabas ist es auch, den Apostel auf seiner ersten Missionsreise begleiten wird. Lesen wir Apostelgeschichte 9,26. Als Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber alle fürchteten sich vor ihm und konnten nicht glauben, dass er ein Jünger war. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln. Barnabas holte ihn dann nach Antiochien. Beide arbeiten dort ein ganzes Jahr in der Gemeinde. Diese Gemeinde in Antiochien wird bald der Mittelpunkt des hellenistischen Christentums und Ausgangspunkt der großen Missionsreisen des Paulus. In diesen Missionsreisen verwirklicht Paulus seine Berufung zum Heidenapostel. Er ist ein unermüdlicher Prediger und gründet immer neue Christengemeinden. Paulus spricht Aramäisch und Griechisch und er verdient sich seinen Lebensunterhalt in dieser Zeit als Zeltmacher. Durch seine Missionsreisen hat Paulus in der Zeit des frühen Christentums entscheidend zur Ausbreitung der frohen Botschaft beigetragen. Im Grunde verdanken wir ihnen auch die Briefe des Apostels und damit die ältesten schriftlichen Zeugnisse des christlichen Glaubens. Denn durch seine rege Korrespondenz hielt Paulus den Kontakt zu den von ihm gegründeten Gemeinden. Insgesamt unternahm Paulus 3 große Missionsreisen. Man kann den Verlauf dieser Missionsreisen aus dem Bericht in der Apostelgeschichte und aus Bemerkungen in den Briefen rekonstruieren. Dazu kommt eine 4. Reise, die er allerdings schon als Gefangener nach Rom macht, wo er seine Sache vor dem kaiserlichen Gericht vertreten wollte. Schauen wir uns ganz kurz die 3 Missionsreisen an. Die erste Missionsreise unternimmt Paulus gemeinsam mit Barnabas und Johannes Markus. Sie findet ungefähr 46 nach Christus statt und führte von Antiochien aus über Zypern in südliche Kleinasien und dann wieder zurück nach Antiochia. Dort kam dann die Frage auf, ob die in die Gemeinde aufgenommenen Heiden die jüdischen Gesetzesvorschriften einhalten müssen oder nicht. Dabei geht es vor allem um Fragen der Beschneidung und der jüdischen Reinheitsgebote. Während Paulus und die Christen in Antiochia diese Frage verneinen, das heißt, sie sagen, nein, die neu dazugekommenen Heiden müssen sich nicht beschneiden lassen, sie müssen die jüdischen Reinheitsgebote nicht einhalten. Während also Paulus und die Christen in Antiochia diese Frage deutlich verneinen, wird sie von der Jerusalemer Gemeinde bejaht. Es kommt also zu einem Streit, der erst auf dem Apostelkonzil in Jerusalem, das etwa im Jahr 48 stattfindet, entschieden wird. Dort wird beschlossen auf diesem Apostelkonzil, dass Heidenchristen das jüdische Gesetz grundsätzlich nicht einhalten müssen. Sie sollen jedoch die Vorschriften beachten, die für das Zusammenleben mit Judenchristen unverzichtbar sind. Das ist eine Entscheidung, die sowohl für das Judentum als auch für das aufkommende Christentum von großer Tragweite sein wird. Bis heute stellt sie doch im weitesten Sinne, könnte man sagen, den Beginn der Auseinanderentwicklung zwischen Judentum und Christentum dar. Auf den beiden folgenden Reisen weitet Paulus dann seine Missionstätigkeit konsequent auf Länder mit einer heidnischen Bevölkerung aus. Deshalb wird er auch der Heidenapostel genannt. Seine 2. Reise findet in den Jahren 49 bis 51 statt und führt ihn durch das innere Kleinasien bis nach Europa. Dort entbrennt ein Streit zwischen ihm und Barnabas über die Frage, ob Christen und Juden an einem Tisch essen dürfen. Die beiden trennen sich. Von da an werden dann Silas und Timotheus die Begleiter des Apostel Paulus. In Philippi gründet Paulus die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden. Auch die Gemeinde in Thessaloniki entsteht, an die er 2 seiner Briefe gerichtet hat. 1,5 Jahre lang lehrte Paulus in Korinth, wo die 2. Missionsreise endet. Die beiden Korintherbriefe zeugen von einem dauernden, lebhaften Austausch mit den dortigen Christen. Während der 3. und letzten Missionsreise kommt Paulus nach Galizien und lässt sich dann am Ende für 2 bis 3 Jahre in Ephesus nieder. Von dort aus missionieren er und seine Mitarbeiter in Kleinasien, wo sie verschiedene Gemeinden gründen. Von Ephesus reist Paulus weiter nach Mazedonien und dann nach Griechenland, um dort den Winter zu verbringen. Um das Pfingstfest des Jahres 56 kommt Paulus nach Jerusalem zurück. Wie der Römerbrief erkennen lässt, hatte er vorgehabt, von dort nach Rom zu reisen und dann seine Missionstätigkeit in Spanien fortzusetzen. Aber es kommt anders. Paulus wird in Jerusalem verhaftet und vor Gericht gestellt. Da er das römische Bürgerrecht besitzt, kann er darauf bestehen, auch von einem kaiserlichen Gerichtsverfahren angehört zu werden. So wird er nach Rom gebracht und dort lebt er anscheinend in einer Art Hausarrest. Das heißt, er kann noch seine Evangelisationstätigkeit weiterwirken. Über Zeitpunkt und Umstand seines Todes geht aus den Schriften des Neuen Testaments nichts hervor. Wahrscheinlich ist der Apostel Paulus während der Christenverfolgung Neros enthauptet worden. Als römischer Bürger ist ihm das Kreuz erspart geblieben. Dies geschah wahrscheinlich im Jahr 67 nach Christus. Die Briefe des Apostel Paulus bilden die größte und wichtigste Gruppe der neutestamentlichen Briefe. Sie sind nicht nach der Zeit ihrer Entstehung geordnet, sondern ihrer Länge nach. Der Römerbrief, die beiden Korintherbriefe und der Galaterbrief stellen die sogenannten Hauptbriefe dar, da Paulus in ihnen die Grundzüge seines Verständnisses der Botschaft von Jesus Christus darlegt. Die Briefe an die Epheser, Philippa, Kolosser und der Philemonbrief lassen erkennen, dass sie in der Haft entstanden sind. Man nennt sie deshalb auch die Gefangenschaftsbriefe. Eine dritte Gruppe stellen die an Gemeindeleiter gerichteten Hirten- oder Pastoralbriefe dar. Es sind die beiden Briefe an Timotheus und der Brief an Titus. Ich begrüße jetzt auch noch die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, die erst später zu unserer Sendung die jüdischen Wurzeln des Christentums dazugekommen sind, heute mit dem Thema der heilige Paulus und die Einheit von Juden und Heiden in Christus. Kommen wir nun zum Epheserbrief, Epheser 2, 11 bis 22, der Schlüsselstelle, die ich für unsere heutige Sendung anlässlich des Festes der Bekehrung des heiligen Apostel Paulus gewählt habe. Am Mikrofon Gisela Lösch. Epheser 2, 11 bis 22, die Einheit von Juden und Heiden in Christus. Erinnert euch also, dass ihr einst Heiden wart und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und vom Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und uns den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Soweit Epheser 2, 11 bis 22. Der Bau der Kirche als Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben, begann geschichtlich gesehen als Gruppe innerhalb des Judentums, breitet sich dann aber sehr schnell auch unter den Nichtjuden aus, vor allem durch die Missionstätigkeit des Paulus, wie wir in der Apostelgeschichte nachlesen können. Die ersten Christen standen damit vor der großen Herausforderung, Kirche als Gemeinschaft von Judenchristen und Heidenchristen zu verstehen und praktisch zu leben. Judenchristen sind Juden, die sich zum Christentum bekehrt haben. Heidenchristen sind die Heiden, die sich zum Christentum bekehrt haben. Zwischen Juden und Heiden bestand bis zur Zeit Jesu ein unüberbrückbarer Abgrund. Die Juden hatten besondere Überlieferungen und Traditionen, die den Heiden fremd waren. Die Heiden, die sich zu Jesus bekehrt hatten, brachten ganz andere religiöse und weltanschauliche Hintergründe mit. Sie waren, wie uns Paulus im Brief an die Epheser sagt, vom Bund der Verheißung ausgeschlossen und sie lebten ohne Gott in der Welt. In langen Diskussionen musste erst geklärt werden, welche der jüdischen Traditionen für die Heiden unverzichtbar waren. Als Feindschaft, als trennende Mauer wird die Trennung zwischen Juden und Heiden im Epheserbrief bezeichnet, als klare Abgrenzung zwischen denen, die zum auserwählten Volk Gottes gehören und denen, die nicht dazu gehören, wurde sie auch gelebt. In Matthäus 15,21 sehen wir, wie Jesus schon während seiner Predigttätigkeit beginnt, diese Grenzen zu überwinden und aufzuweichen. Die Bitte der heidnischen Frau. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Befrei sie von ihrer Sorge, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, du hast recht, Herr, aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen, und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Matthäus 15,21-28. Diese Episode, in der Jesus die Bitte einer heidnischen Frau erfüllt, zeigt uns deutlich, wie Jesus beginnt, den Abgrund zwischen Heiden und Juden zu überwinden. Der Apostel Paulus stellt in seinem Brief an die Epheser eindringlich dar, dass diese Trennung durch Christus ein für alle Mal überwunden wurde. Die Feindschaft ist getötet. Gott hat die beiden, Juden und Heiden, in Jesus so sehr eins gemacht, dass diese Einheit ein neuer Mensch genannt werden kann. Diese Einheit, die sich aus der Gemeinschaft von Judenchristen und Heidenchristen entwickelt hat, verwirklicht sich in der Kirche. Was aber ist nun mit den Juden, die nicht an Jesus glauben? Paulus spricht im Römerbrief vom erwählten Rest, der Jesus als Messias erkannt hat, und von den übrigen, dem Teil Israels, auf dem Verstockung liegt, bis die Vollzahl der Heiden das Heil erlangt haben wird. Was ist nun mit diesem verstockten Rest? Das ist eine schwierige Frage, die im Laufe der Geschichte des Verhältnisses zwischen Juden und Christen immer wieder eine große Herausforderung war. Viele Fehler wurden gemacht. Die Briefe des heiligen Paulus wurden oft gegen die Juden verwendet und haben viel Unheil in die Geschichte gebracht. Es wurde behauptet, dass Gott die Juden verworfen habe, um die Kirche an ihre Stelle zu setzen, dass die Juden vom Heil ausgeschlossen seien. Diese Lehre nennt man Substitutionslehre, auf Deutsch Ersetzungslehre, die Basis für einen christlichen Antisemitismus geliefert hat und das Verhältnis von Judentum und Christentum bis heute prägt. Die Kirche habe Israel als Gottes Bundesvolk enterbt bzw. ersetzt. Als Strafe für den angeblichen Mord an Christus sei Jerusalem zerstört worden. Hätten die Juden ihr Land verloren und würden nun über alle Länder zerstreut, heimatlos in der Welt umherirren. Rettung bestünde für die Juden allein in der Taufe. Das heißt, wenn sie ihre Hoffnung auf eine Rückkehr in das heilige Land Israel aufgeben, zugunsten des in Christus allen Menschen verkündeten spirituellen Himmelreiches. Die Briefe des heiligen Paulus wurden oft für diese Ideologie missbraucht und in einem antijüdischen Sinn ausgelegt. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich nun einige Stellen aus den Paulusbriefen herausgreifen, um zu zeigen, dass die Paulusbriefe nicht an sich antijüdisch sind. Sie sprechen im Gegensatz dazu von der Liebe Gottes zu allen Menschen, von der Versöhnung durch Christus am Kreuz, vom neuen Menschen und von der unverbrüchlichen Treue Gottes seinem auserwählten Volk gegenüber. Ja. Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema der heilige Paulus und die Einheit von Juden und Heiden in Christus. Wir haben gesehen, dass sich die Kirche als Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben, im Laufe der Geschichte immer mehr aus dem Judentum herausgelöst hat, bis sich Kirche und Judentum als zwei voneinander getrennte Wirklichkeiten gegenübergestanden sind und sich die Kirche letztlich von ihren jüdischen Wurzeln ganz abgeschnitten hat. Diese unserer jüdischen Wurzeln wiederzufinden und in einen respektvollen Dialog mit unserem älteren Bruder Israel zu treten, ist eine der großen Herausforderungen unserer heutigen Zeit. Schauen wir uns dazu zwei Schlüsselstellen aus den Paulusbriefen an und sehen wir, wie das Handeln Gottes auf die Rettung ganz Israels abzielt. In Galater 2,16 lesen wir: Wir haben erkannt, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Christus. Die Rechtfertigungslehre, die Paulus im Galaterbrief entwickelt, wird leider oft gegen die Juden verwendet. Das Judentum wird als Religion abgestempelt, die veraltet und inhuman ist. Im Gegensatz dazu habe Jesus eine neue, menschliche Religion der Liebe begründet, durch die der jüdische Stammes- und Gesetzesglaube überwunden worden ist. Und zwischen diesen beiden Religionen gäbe es nun einen unüberbrückbaren Abgrund. Galater 2,16 wurde oft in folgendem Sinn interpretiert: Die Juden suchen das Heil, ihre Rechtfertigung aus den Werken der Tora, die Christen dagegen durch den Glauben an Jesus. Es ist wahr, dass es bis zum heutigen Tag die Überzeugung des gläubigen Judentums ist, dass die Befolgung der Tora der Weg zum Heil ist. Das lesen wir schon in Levitikus 18,5. Ihr sollt meine Satzungen und Vorschriften achten. Wer sie einhält, wird durch mich leben. Ich bin der Herr. Bedeutet das nun aber, dass die Juden im Unterschied zu den Christen eine Art Leistungsprinzip verfolgen, dass sie sich das Heil selber verdienen wollen, aus eigener Kraft, dass sie nicht auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen sind? Ich glaube nicht. Ich denke, dass Paulus seine Rechtfertigungslehre nicht primär gegen das Judentum, sondern gegen Mitchristen seiner Zeit entwickelt hat, die ein falsches Evangelium verkündet haben. Als Paulus den Galaterbrief schrieb, hatte er bereits über 20 Jahre Missionstätigkeit hinter sich. Machen wir uns die Mühe und schauen uns das jüdische Glaubensverständnis, aus dem der heilige Paulus kommt, näher an. Das jüdische Glaubensverständnis wird vor allem durch drei Elemente bestimmt. Erstens Glaube und Vertrauen, zweitens Tun und Wirken und drittens Heiligung des Alltags. Das Moment des Vertrauens wird stark betont. Gleichzeitig aber kann sich der Jude genauso wenig wie der Christ den Glauben ohne konkretes Tun vorstellen. Glauben im jüdischen Verständnis meint weniger ein Erfahren oder Erfasstwerden von Gott, sondern ein Tun, ein Schaffen, Vollführen und Bewirken. Am Anfang der Annahme der Tora steht die Bereitschaft: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Exodus 19. Das Ja zur Tora, das Ja zum Wort Gottes, ist keine Frage des passiven Zuhörens, sondern vor allem eine Frage des Tuns. Jüdischer Legende zufolge hatte Gottes Stimme am Sinai kein Echo. Stattdessen durchdrang seine Stimme die materielle Substanz der Welt, und seither ist die Tora nicht mehr im Himmel, sondern in der Welt und heiligt sie. Dank der Gebote kann der Mensch Gott nun auch durch seine Taten erreichen. So kann der Mensch zu dem werden, was er wirklich ist, Ebenbild Gottes. Wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund achtet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern, als ein heiliges Volk gehören. Exodus 19,3. Und schließlich ist für den Juden der Glaube als Gehorsam der Tora gegenüber Gottes Heiligung im Alltag. Dies ist der eigentliche Sinn der Weisung der Tora nach jüdischer Auffassung. Das jüdische Volk ist gerufen, den Alltag zu heiligen. Die Tora zeigt ihm den Weg, alle, auch die kleinsten Handlungen des Alltags zu heiligen und mitten in der Gegenwart Gottes zu leben. Im Judentum gibt es einen Segensspruch: Gelobt seist du, Ewiger, der unterscheidet zwischen Heiligem und Profanem. Gott hat die Welt durch Unterscheidung geschaffen. Er schied den Tag von der Nacht, das Wasser vom trockenen Land, das Licht von der Dunkelheit. Man kann sagen, dass die Schöpfung gewissermaßen auf der Scheidung der Elemente beruht. Letztendlich schied Gott den Schabbat als heiligen Tag von den profanen Werktagen und Israel als heiliges Volk der Tora, dem er sein Gesetz gegeben hat, von allen anderen Völkern. Gott unterscheidet zwischen Heiligem und Profanem. Was hat das mit einem Leistungsdenken zu tun? Nicht das Geringste. Die Weisungen der Tora erfüllt der Jude, weil ihre Weisungen von Gott stammen und weil er durch den Bund verpflichtet ist, den heiligen Willen Gottes, wie er sich in der Tora manifestiert, zu erfüllen und das Leben im Alltag zu heiligen. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, langsam nähern wir uns dem Ende unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln, heute mit dem Thema der Apostel Paulus und die Einheit von Juden und Christen in Christus. Das Handeln Gottes zielt auf die Rettung ganz Israels und sein Erbarmen über alle, seien es Juden oder Heiden. Die göttlichen Heilswege entziehen sich der menschlichen Vernunft. Gott bleibt seinen Verheißungen treu, auch wenn Israel ein widerspenstiges Volk ist, wie der Prophet Jesaja sagt. In Jesaja 65,2 lesen wir: Ich wäre zu erreichen gewesen für die, die nicht nach mir fragten. Ich wäre zu finden gewesen für die, die nicht nach mir suchten. Ich sagte zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief: Hier bin ich, hier bin ich. Den ganzen Tag strecke ich meine Hände aus nach einem abtrünnigen Volk, das einen Weg ging, der nicht gut war, nach seinen eigenen Plänen, nach einem Volk, das in seinem Trotz mich ständig ärgert. Diese Stelle zitiert Paulus im Römerbrief, bevor er auf die geheimnisvolle Verstockung Israels zu sprechen kommt. Der heilige Apostel fragt: Ich frage also, hat Gott sein Volk verstoßen? Keineswegs, ist die Antwort. Gott ist treu, er streckt den ganzen Tag die Hände aus nach seinem widerspenstigen Volk, das er sich erwählt hat, das er liebt und dem er treu ist. Gott hat Israel aus reiner Gnade erwählt. Deshalb kann Gott die Juden trotz ihrer Verstockung dem Evangelium gegenüber nicht vergessen. Gottes Gnade ist stärker als die Macht der Sünde, stärker als die Sünde der Verstockung. Jesus ist gekommen, um die Gnade und Barmherzigkeit Gottes für Juden und Heiden zu verkünden. In Römer 11,11 lesen wir: Nun frage ich, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen? Keineswegs. Vielmehr kam durch ihr Versagen das Heil zu den Heiden, um sie selbst eifersüchtig zu machen. Wenn aber schon durch ihr Versagen die Welt und durch ihr Verschulden die Heiden reich werden, dann wird das erst recht geschehen, wenn Israel zum Glauben kommt. Römer 11,11. Wie wird die Errettung Israels geschehen? Oft wurde behauptet, Israel müsse sich zum Evangelium bekehren, um gerettet werden zu können. Dagegen spricht aber Römer 11,25: Damit ihr euch nicht auf die eigene Einsicht verlasst, Brüder, sollt ihr dieses Geheimnis wissen. Verstockung liegt auf einem Teil Israels, bis die Heiden in voller Zahl das Heil erlangt haben. Dann wird Israel ganz gerettet, wie es in der Schrift heißt. Der Retter wird aus Zion kommen. Er wird alle Gottlosigkeit von Jakob entfernen. Mit Gottlosigkeit Jakobs ist die Verstockung dem Evangelium gegenüber gemeint, die der Retter, der aus Zion kommen wird, Christus Jesus, wegnehmen wird. Es ist eben nicht umgekehrt, dass sich Israel bekehren muss, damit der Retter kommen kann. wie in der Bekehrungsthese oft vertreten wird. Israel wird aus Gnade Gottes gerettet, nicht aufgrund seiner Glaubensleistung. Gottes Treue zu seinem Volk ist unerschütterlich. Die Bekehrung des heiligen Paulus selbst ist ein Paradebeispiel für die Rettung aus Gnade, für die Bekehrung eines unerwarteten, unverdienten Gnadengeschehens. Paulus wurde Christ ohne vorhergehende Bekehrung. Er wurde von seiner Verstockung und Blindheit befreit durch die Übermacht der Gnade. Das ist seine Ursprungserfahrung. Epheser 2,8: Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann, schreibt der Apostel Paulus im Epheserbrief. Die unauflösbare Einheit von Juden und Christen wird auch am Ende der Bibel im Buch der Offenbarung betont. In Offenbarung 21 wird das neue Jerusalem beschrieben. 12 Tore hat es, die die Namen der 12 Stämme Israels tragen. 12 Grundsteine hat es, die die Namen der 12 Apostel tragen. Israel und die Christen sind verewigt in der Stadtmauer des neuen Jerusalem. Christus ist unser Friede. Er vereinigt die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, damit sind wir nun ans Ende unserer heutigen Sendung »Die jüdischen Wurzeln des Christentums« gekommen. Im Februar wird sich Pater Stefan Köhler aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen bei Ihnen melden mit einer Sendung über den Propheten Elia, »Elia auf dem Berge Karmel«. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.